Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Hallo und herzlich willkommen zur Plattform. Ich bin die Angela und heute ist das Thema die Geschichte des orientalischen Tanzes. Wir fragen uns, was ist denn der Bauchtanz? Ist es Verführung, Erotik, Selbstverwirklichung von Frauen? Ist es eine ernsthafte Tanzform oder nur eine Unterordnung unter die männliche Sicht auf die Weiblichkeit? Außerdem fragen wir uns, wie der Bauchtanz entstanden ist, die Geschichte und wie und wann er nach Deutschland gekommen ist. Und das alles erzählt uns mein Gast Eva Seibert, eine erfahrene Fachfrau und Trainerin für den orientalischen Tanz. Hallo Eva.
Hallo.
Möchtest du dich kurz vorstellen, deinen Künstlernamen vielleicht auch erklären und uns erzählen, was du so machst?
Also mein bürgerlicher Name ist Eva Seibert, mein Künstlername ist Hava. Hava heißt nichts anderes als Eva, ist einfach die arabische und türkische Übersetzung. Ja, ich tanze seit über 30 Jahren orientalischen Tanz, habe seit über 12 Jahren Studio in Ulm und beschäftige mich mit allen Facetten des orientalischen Tanzes.
Sehr schön. Und was macht denn den orientalischen Tanz aus und inwiefern unterscheidet er sich denn von anderen Tanzarten?
Also wenn man jetzt als Gegenpol das Ballett nimmt zum Beispiel, im Ballett bewegt man eigentlich nur also seinen Körper als Einheit. Der Körper wird ständig unter Spannung gehalten und in den europäischen Tänzen sowieso verwendet man nur die Beine. Also der Rest wird eigentlich nicht wirklich mitbewegt. Und im orientalischen Tanz basiert auf der Isolationstechnik, also auf Polyzentrik. Wir haben verschiedene Körperzentren, Hüfte, Kopf, Schultern und so weiter. Und die werden alle einzeln bewegt und durch die Koordination dann wieder zusammengefügt. Also, dass es passt.
Das ist möglichst. Gut, du hast uns hier auch Songs mitgebracht. Der erste, magst du mir verraten, wie man den ausspricht?
Das ist ein Balladi, ein moderner Balladi. Ja, hören wir einfach mal rein.
Mach mal. Und wieder zurück im Studio bei der Plattform mit Angela. Und zu Gast ist Eva Seibert, auch bekannt als Hava. Das eben war ein moderner Balladi?
Ja.
Balladi. Und jetzt stellt sich mir die Frage, was sind denn die Ursprünge des orientalischen Tanzes? Wo und wie ist er denn entstanden?
Ja, die Geschichte des orientalischen Tanzes in einer Stunde ist eine Herausforderung.
Kriegt man?
Ja, niemand weiß es wirklich mit absoluter Sicherheit, aber es gibt natürlich naheliegende Vermutungen. Bauchtanz soll sich aus ursprünglichen Fruchtbarkeitstänzen entwickelt haben. Und natürlich hat er in der Zeit nicht so ausgesehen wie jetzt die Bühnenform, das ist klar. Vielleicht haben Menschen schon getanzt, bevor sie überhaupt sprechen konnten, denn es gab ja nur ein Mittel, sich auszudrücken, das war der Körper. Vermutlich haben sie die Natur nachgeahmt. Es gibt einen Musikhistoriker, Kurt Sachs, der hat eine Weltgeschichte des Tanzes geschrieben, die ist 1932 erschienen und er hat schon eine unglaubliche Vielfalt an Tanzformen schon in vor- und frühgeschichtlicher Zeit zusammengesammelt, zum Beispiel Tiertänze, Sonne-Mond-Tänze, Krampftänze, Waffentänze, Feuertänze, Kriegstänze und so weiter und so weiter. Den Bauchtanz siedelt er selber bereits in der Steinzeit an. Also er schätzt ihn ziemlich alt ein. Und zu diesen Fruchtbarkeitstänzen, Fruchtbarkeit ist ja nicht, fängt ja nicht bei der Geburt an, sondern schon vorher. Also es sind ja auch, da gehört die Sexualität mit dazu, also auch Werbetänze gehören damit rein.
Und wo kommt der dann jetzt her, der Bauchtanz?
Ja, also ich gehe jetzt da mal von aus, dass es in Afrika entstanden ist. Die Wiege der Menschheit liegt ja in Afrika und dass auch der Bauchtanz dort seinen Ursprung hat, ist naheliegend. Es ist mit Sicherheit der älteste Tanz, den Frauen je getanzt haben. Davon gehe ich jetzt mal schon aus. Die Pygmäen waren ein sehr tanzfreudiges Volk. Die sind ja auch in der Pharaonenzeit in Ägypten schon erwähnt. Und bestimmte Bewegungen, also so charakteristische wie diese Zittersachen und Wackelsachen, die kommen aus dem Kongo. Kurt Sachs nennt es Krampftänze. Genau, der Unterschied zu den Naturvölkern, wenn die das machen, dann kommt es durch Trance oder durch inneres Erleben und wir erzeugen das künstlich durch Tanztechnik.
Okay, und wie kam der Krampftanz, wie du ihn gerade genannt hast, denn dann nach Deutschland?
Ja, also der Krampf, also dieses Shimmy, also Shimmy nennt man den hier im orientalischen Tanz, das ist diese Zitterbewegung, die gibt es in verschiedenen Körperregionen. Also es gibt Schulterschimmy, es gibt Händeschimmy, aber hauptsächlich wird vom Hüftschimmy gesprochen. Es gibt also auch verschiedene Arten, Bewegungsansätze. Das ist eine ganz spannende Geschichte, denn es gab schon in den 20er Jahren mal eine Schimmywelle in Deutschland. Und das kam so, dass die weißen Jugendlichen in den USA, die haben die schwarzen Tänze damals übernommen. Also darunter war auch der Shimmy, also quasi das Schütteln der Hinterbacken. Genau, also da gab es auch lustige Namen wie Jelly Roll, Wackelgelee. Also das war eine Tanztechnik, die stammte aus Angola und Zaire, also dem heutigen Kongo. Und daraus hat sich also dieser Shimmy für die Bühne entwickelt. Und eine der ersten Tänzerinnen, die den Shimmy tanzte, das war 1917 die damals 24-jährige Mae West. Und Mae West tanzte zu dem Song Shimmer, Shubble, Wobble oder so ähnlich. Und die Männer sind also völlig ausgeflippt darauf. Und der Negertanz, der hat ihr also über Nacht die heißeste Verehrung und auch die tiefste Verachtung natürlich eingebracht. Und in erster Linie wurde sie dadurch auf einen Schlag berühmt. Also der unsittliche Shimmy war der Modetanz schlechthin. Also deutsche Soldaten und amerikanische GIs haben ihn mitgebracht dann. Und er kam 1920 nach Deutschland. Allerdings noch ohne passende Musik. Und es war auch noch nicht ganz klar, wie der jetzt hieß. Also hieß er jetzt Jimmy und war die Musik dazu der Jazz? Also es war noch nicht so ganz klar. Und irgendwann hat sich die Bezeichnung Jazz Dance dann durchgesetzt. Und der Shimmy war einfach umgeben vom Ruch des Primitiven. Das hören wir dann auch gleich in der Musik, die ich dazu mitgebracht habe. Das waren in den Berliner Zeitungen und in London und in New York war verboten. Also es schrieben die zum Beispiel, als Tanz ist der nicht mehr zu bezeichnen. Und sogar Kurt Tucholsky hat geschrieben, es ist kaum noch Tanz zu nennen. Er exekutiert einen Shimmy. Nein, er tanzt überhaupt nicht. Ja. Und da gab es einen, der spätere ADTV-Gründer, glaube ich, war das, der Tanzpapst Köbner, der gab folgende Beschreibung vom Shimmy ab, nach Art der Bauchtänzerinnen und ohne jegliche Tanzschritte. Also das war dieses typische am Platz stehen und wellenartige Bewegungen durch den Körper zu machen, während man aber sich nicht von der Stelle bewegte. Genau, okay. Und das hat die natürlich auf der einen Seite fasziniert und auf der anderen Seite abgestoßen. Also es waren auch Bezeichnungen wie betrunkene Mikroben. Ja. Also Shimmy heißt, ist auch das Wort Shimmy kommt aus dem schwarzen Slang und heißt so viel wie Geschlechtsverkehr. Und auch Jazz hat den gleichen Ursprung und die gleiche Bedeutung. Und so allein dieser Name war natürlich den Etablierten ein Dorn im Auge. Also der ist auch ziemlich bald in New York dann verboten worden. In England war auch von der Times als degenerated bezeichnet und wurde auch verboten. Und auch in Deutschland wurde er zuerst denunziert. Shimmy heißt übersetzt das Zitterhemd. Und er trüge diesen Namen, weil sich die Schwarzen mit dieser Bewegung, anstatt sich zu waschen, den Dreck aus der Kleidung schütteln.
Ach Gott.
Ja. Trotzdem, die Berliner Zeitschrift Elegante Welt erklärte ihn dann 1922 für gesellschaftsfähig. Und der Schimmi hielt sich dann von 1922 bis 1927, also immerhin 5 Jahre. Es gab dann Titel wie Electric Girl und Murder Schimmi und als man dann das Grab von Tutanchamun entdeckt hat, das war gleich auch 1922, wurden die Pharaonen mit einem Tutanchamun Schimmi geehrt.
Ja, wollen wir mal reinhören, wie sich das denn anhört. Der ein oder andere kann ja vom Radio auch probieren, mitzutanzen. Du hast uns auch ein Schimmi mitgebracht aus den 20er Jahren und den hören wir uns jetzt mal an. Das ist der dritte. So.
Fräulein, bitte wollen Sie Schimmi?
Hier sind wir wieder, Angela und Eva, auch bekannt als Hava, Trainerin für den orientalischen Tanz. Und du hattest gerade das Stichwort Pharaonen genannt, was uns nach Ägypten bringt. Das ist ja eigentlich so das Land, das man mit dem orientalischen Tanz verbindet, auch mit diesen Tüchern und Geklimper immer. Das habe ich gerade auch so total das Bild im Kopf. Und wie war das denn damals in Ägypten? Kommt der Bauchtanz nicht eigentlich aus Ägypten?
Ägypten liegt in Afrika, es liegt nahe. Also die Pharaonenherrscher waren ja schon eine Herrenkultur, die sich also ihre Unterhaltungstänzer für sowohl die religiösen als auch die profanen Anlässe aus militärisch unterlegenen Ländern geholt haben. Und dazu gehörte jetzt Asien. Also unter Asien war ja nicht China gemeint, sondern Asien war für die Pharaonen jetzt das heutige Syrien und Irak, also Mesopotamien. Das verstehen die unter Asien. Und natürlich Afrika. Also sie haben sich ja auch ihr Gold geholt aus Afrika. Und auch die Tanzzwerge, also die hießen Tanzzwerge, die Pygmäen aus Zentralafrika. Ne? Und im Neuen Reich, also das war so 1500 bis 1000 vor Christus ungefähr, hat dann schon eine Entwicklung eingesetzt, also vom religiösen Tanz zum reinen Unterhaltungstanz. Also es gab an den Pharaonenhöfen des Neuen Reiches bereits sogenannte Hoftänzerinnen, die speziell nur zur Unterhaltung der Herrscher ausgebildet waren. Und der Tanz als ritueller Vorgang, der blieb dann immer mehr den Priestern und den Tempeltänzerinnen vorbehalten. Mhm. Und interessant ist, dass durch das Zusammentreffen von Asien und Afrika, also von asiatischen Tänzerinnen und afrikanischen, erstmals diese Kernbewegungen des orientalischen Tanzes zusammengetroffen sind, die den Bauchtanz in seiner Basis also heute noch ausmachen. Das afrikanische Beckenkreisen, Beckenkippen und insgesamt pulsierende Bewegungen zusammen mit den asiatisch weichen, schlängelnden, diese Achterformen, und von Hüfte, von Arme, vom Oberkörper. Das ist zusammengetroffen. Und der Tanz hat sich ja hauptsächlich an den Höfen weiterentwickelt, also an den Herrscherhöfen in Ägypten und in der Türkei. Und beide Länder liegen ja am selben Längengrad. Also sie stellen quasi den Schnittpunkt und die Verbindung von Orient und Afrika dar. Und dort ist der Bauchtanz in seiner heutigen Form auch entstanden. Die Geschichte Ägypten ist sowieso sehr speziell. Ich meine, Ägypten war 1000 Jahre nicht ägyptisch regiert. Also das ist ja 1000 Jahre Fremdherrschaft. Ja, also von 830 bis 1914 war Ägypten nicht ägyptisch. Insofern ist es sowieso die Frage, was ist am orientalischen Tanz jetzt ganz speziell ägyptisch? Ne? Ja, weil die Geschichte so, also die... Da hat sich eine Fremdherrschaft mit der nächsten abgewechselt in Ägypten und insofern sind da ganz viele andere Einflüsse auch dazukommen.
Mhm. Ja, ägyptisch ist dann eigentlich auch nur, dass er eigentlich so an diesem Ort entstanden ist.
Genau, also das mal verbrieft, ja.
Wir haben nochmal Musik dabei und zwar was Arabisch-Andalusisches. Das ist ein Beispiel für höfische Musik, inwiefern denn höfische Musik?
Ja, wie gesagt, die Geschichte in Ägypten ist ja sehr speziell. Also es gab ab 800 noch was, gab es diese Abbasiden-Kalifen und die haben sich eine Leibwache zusammen organisiert. Und zwar, es durften ja keine Araber und Muslime versklavt werden und die haben sich dann die dazu notwendigen Leute, Kinder, aus Ländern am Schwarzen Meer, Kaukasien und so weiter, Kult, eingekauft. Und diese Sklaven haben dann eine gute Ausbildung gekriegt, die Jungs vor allem militärisch und diplomatisch und die Mädchen dann halt in den Künsten. Und diese Leibwache, die hat sich dann immer mehr vergrößert und nach ihrem Militärdienst sozusagen konnten sie dann Ländereien erwerben und irgendwo Gouverneur werden im Land. Und das hat sich zu einer, zu einer unheimlich reichen Grundbesitzerkaste entwickelt. Mhm. Ja, und das ging total auf Kosten der ägyptischen Bauern. Und die waren legendär. Also diese Mamluken, man nannte sie Mamluken, diese Mamlukenkaste, die war also legendär. Und die haben in dieser Zeit, also über einige hundert Jahre, quasi das Kulturleben von Ägypten beherrscht. Und aus dieser Zeit stammt auch diese Musik.
Dann hören wir da doch mal rein. Und hier sind wir wieder bei der Plattform zum Thema Geschichte des orientalischen Tanzes. Wir hatten es jetzt gerade schön ausführlich von der Geschichte des orientalischen Tanzes in Ägypten. Und was ist denn mit anderen Ländern, wie zum Beispiel Indien, Persien oder Arabien?
Ja, also Indien, Persien hatten immer einen regen Künstleraustausch. Und persische Lebensart war auch eine ganze Weile in der damaligen Türkei en vogue. Also es wurde persisch gesprochen, das war quasi wie so die Edelsprache. Also das normale Volk hat türkisch gesprochen und die höhere Schicht dann persisch. Und die Mode war natürlich dann auch entsprechend beeinflusst. Und andererseits war auch der Einfluss von den Turkvölkern, der lässt sich eigentlich überall nachweisen, speziell im 16. Jahrhundert. Die ersten Mogulherrscher in Indien waren aus Usbekistan nach Indien eingewandert. Die Usbeken sind ja ebenfalls ein Turkvolk. Die Ähnlichkeiten zum Beispiel zwischen indischen Katak und dem usbekischen Buchara-Stil sind also verblüffend. Und in der gleichen Zeit, also alles im 16. Jahrhundert, war auch der persische Safawidenstaat, war ja aserbaidschanisch, auch turkstämmig. Und dann kamen die Mongolen über Persien hereingestürmt und die haben es ja bis nach Ägypten geschafft und danach wurden also bestimmte Musiktypen Mugulia genannt. Also der turkstämmisch-asiatische Einfluss ist also weit größer, als man gemeinhin so vermuten würde.
Und wie hat es dann der orientalische Tanz eigentlich in den Westen geschafft?
Ha. Ja, ziemlich spät. Ja, es gab natürlich immer Orientreisende, gab es ja schon vor dem 18. Jahrhundert. Allen voran die Franzosen. Mitte des 19. Jahrhunderts war es dann vor allem Gustave Flaubert und auch George William Curtis, die über ihre Reise nach Ägypten berichteten. Und sie haben also dort auch dieselben Tänzerinnen und auch dieselben Prostituierten besucht. Und Edward Lane hat in dieser Zeit seinen berühmten Reiseführer geschrieben, »The Manners and Customs of the Modern Egyptians«. Und alle drei berichteten detailliert über die Gawazi, die ägyptischen Zigeunertänzerinnen. Und das Buch von Lane ist also 1908 erschienen. Und dann gab es Ende des 19. Jahrhunderts die ersten orientalischen Tänzerinnen auf den berühmten Weltausstellungen. In Paris 1989, glaube ich, und Chicago 1889 und in Chicago war 1893. Und da gab es also ein Algerien-Theater und auch eine Street of Cairo. Die war also eine der Hauptattraktionen des Vergnügungsparkes dort. Und da waren Tänzerinnen aus Algerien, Ägypten, Syrien und die haben also für damals, war ja noch, glaube ich, viktorianisches England, gell? Für einen Skandal gesorgt. Das Publikum war fasziniert und abgestoßen natürlich zugleich. Und seitdem hält sich die Legende, dass da die erste Bauchtänzerin Amerikas mit dem Namen Little Egypt auf dieser Weltausstellung eben in Chicago aufgetreten sei. Die gab es jedoch so nie. Also da gibt es eine ganz lustige Geschichte dazu. nämlich 3-4 Jahre nach dieser Weltausstellung, also erst 96, 97, gab es eine, ich glaube, syrische Tänzerin, Aisha Waib oder so ähnlich, die war die Hauptfigur eines New Yorker Skandals. Da waren zwei Brüder, die, der eine wollte heiraten und die haben Junggesellenabschied, hat ihm der andere Bruder quasi geschenkt und hat dazu eine Tänzerin engagiert. Und das war der absolute Skandal. Es ist heute gang und gäbe, dass man zu Junggesellenabschied. Aber damals war das eben ein Skandal und diesen Skandal hat man dann auf die Bühne gebracht. Und in diesem Bühnenstück hieß die Tänzerin Little Egypt. Und der kommerzielle Erfolg war also enorm. Kann man heute nur davon träumen. Und in der Folge gab es also jede Menge Tänzerinnen namens Little Egypt, die durch die USA getourt sind. Und es gab auf jedem Jahrmarkt gab es eine Street of Cairo und in jeder Stadt eine andere Little Egypt. Und der Name Little Egypt hat sich also super verkauft und war quasi wie so eine Art Gelddruckmaschine. Und so entstand die Legende um diese eine Little Egypt, die es in der Form gar nicht gab. Also, ja. Also es wurde zweimal verfilmt und sogar Elvis Presley hat Little Egypt einen Song gewidmet. Den habe ich auch mitgebracht.
Ja, den haben wir dabei und den haben wir jetzt auch rein. Das war Little Egypt von Elvis Presley aus dem 19. Jahrhundert. 1950, 20. Jahrhundert, so jetzt.
Ja, das ging um diese Ausstellung da in Chicago, genau, Ende des
19. Jahrhunderts. Um die Zeit rum gab es ja dann aber immer noch keinen Bauchtanzboom.
Nee, Bauchtanzboom noch nicht, aber es gab um die Jahrhundertwende dann einen Tanzboom, denn die Jahrhundertwende war ja so eine, die Zeit der Neuerungen. Und trotz Zweiten Weltkrieg oder wahrscheinlich sogar deswegen begannen die Frauen dann also ihre Korsetts abzulegen, Hosen anzuziehen, Fahrrad zu fahren und es wurde auch ganz viel im Tanz experimentiert. Und da gab es also erste Tänzerinnen, zum Beispiel Isadora Duncan, die, wann war die, 1877 bis 1927. Und die hat das Ballett zum Beispiel abgelehnt als patriarchalisch und einengend. Und sie predigte also freie, unverbildete Tanzbewegungen und tanzende Menschen in harmonischen Einklang mit sich und der Natur. Und so sah Isadoras Idealvorstellung aus. Und sie hat den Tanz sogar aufgewertet zu göttlicher Bedeutung. Und entsprechend hat sie auch, sie hat sich ein bisschen an den griechischen Figuren orientiert und hat da so leichte, lockere Tuniken angehabt beim Tanzen und war also barfuß, was auch eine Revolution war. Genau, dann ging es noch näher zum Orient, das war dann Rue Saint-Denis. Die war fast gleich alt mit Isadora Duncan. Die hat orientalische Themen und Motive in Szene gesetzt und das wurde immer beliebter in dieser Zeit. Also sie hatte auch einen Tänzer-Ehemann, der Ted Shawn, und mit dem reiste sie also gemeinsam durch Nordafrika, um sich Anregungen zu holen. Die waren also auch in Algerien, nicht nur in Ägypten. Und sie ist ja mit ihren Auftritten schon, hat sie das Klischee bedient, also das stereotype orientalische Männerfantasie bedient, das muss man auch sagen, aber trotzdem war es ja was Neues, was sie da mitgebracht hat. Die war also auch ausgebildet durch ihre Mutter und zwar durch dieses Delsarte-System, hat auch Ballettunterricht gehabt auch und Charaktertanz. Aber dieses Delsarte-System, das hat also die Basis ihrer Tanztechnik ausgemacht. Und sie hat angefangen als Skirt-Dancer, also Rocktänzerin. Und sie war aber sehr fantasievoll und hat dann bald asiatische, indische und nordafrikanische Elemente mit übernommen in ihre Tanzproduktion. Und eine davon hieß Ägypter. Wir haben später auch eine gemacht, die hieß Ägypter. Also sie war sozusagen die erste Oriental-Fantasy-Tänzerin. Heute würden wir Fusion dazu sagen. Genau. Sie hat getanzt, bis sie 85 war. Da hatte sie ihren letzten Auftritt und ist 2 Jahre später erst gestorben, 1968. Also Tanzen hält gesund in diesem Fall. Und
Tanzen jung. Kennt auch kein Alter.
Genau. Und natürlich gab es dann auch ebenso gleiches Alter, Mata Hari, ganz bekannt natürlich, die als Spionin hingerichtet wurde, schon mit 41. Und ja, ich denke, Mata Hari war wahrscheinlich die berühmteste. Und ja, es gab noch jede Menge weitere Tänzerinnen und Tänzerinnen, die also auch den Anfang vom Modern Dance markierten. Zum Beispiel Loy Fuller. Die hat Schleier- und Serpentinentänze aufgeführt mit also Unmengen an Stoffen. Und sie hat also die Stoffe an lange Stäbe und mit denen dann rumgewirbelt und sich verbogen und so weiter. Und sie hat quasi das moderne Bühnenlicht auch mit erfunden. Aber ihre Erfindungen, die haben also bis heute Einfluss auf die Bauchtanzszene. Also es gibt immer diese Stabschleiertänze, die gibt's also in der Bauchtanzszene, wurden die wiederentdeckt und werden also immer noch, erfreuen sich da immer noch große Beliebtheit. Ja, das war um die Jahrhundertwende, Erster Weltkrieg vorbei und dann kam der Zweite und dann war die Emanzipation erstmal wieder im Koffer. Und in der Zeit ist aber genau in Ägypten das entstanden, was man heute als die Golden Era nennt. Ägypten war ja dann erstmals unabhängig, nach 1000 Jahren Fremdherrschaft kann man sagen, und hatte ein unheimlich starkes Nachholbedürfnis an eigenständiger Kultur. Und die Frauen durften erstmal so außer Haus gehen, die Normen haben sich gelockert und es gab erste Tänzerinnen und Casinos, wo sie also aufgetreten sind. Die Kaffeehäuser eroberten das Fernsehen und in jeder Filmproduktion musste zwingend eine Tänzerin dabei sein. Die werden heute noch gespielt im Fernsehen in Ägypten. Aha. Die alten Filme, ja, ja. Kann man auch überall noch kaufen, ja, in den ganz normalen Videotheken. Und das erste Casino wurde eröffnet von einer gebürtigen Libanesin, die also auswandern musste. Aus nicht so schönen Gründen. Sie wurde als 7-Jährige vergewaltigt und die Familie musste dann wegen der Schande auswandern. Und danach ging sie selber nach Kairo und begann als Schauspielerin und Sängerin und hatte Gastspiele und eröffnete irgendwann ihr eigenes Theater in Kairo. Und diese Badia Masabne, die hat dann die Tänzerin eingestellt, die jetzt zur Golden Era gehören. Das ist Samia Gamal, Tahia Karioka und Naima Akef. Und später kam dann noch Nagwa Fuad und Suazaki dazu. Und das sind die großen Namen der ägyptischen Filmindustrie. Und da habe ich auch eine Musik dabei, dass wir uns den Musikstil mal aus den Golden 40s mal anhören können.
Den hören wir uns mal an. Das war Musik aus der goldenen Ära in den 40er Jahren in Ägypten. Und wann hat jetzt eigentlich der große Boom im Westen angefangen?
Bei uns hat so Ende der 70er Jahre angefangen. Und es begann also mit der Auswanderung von Türken und Libanesen erstmal nach USA. Und dann ging es wieder in die andere Richtung. Dann kamen amerikanische Frauen, meistens also GI-Frauen, und die haben den Tanz dann wieder mit nach Deutschland gebracht. Und eine der ersten war die spanisch-amerikanische Tänzerin Feyruz, auch eine meiner Lehrerinnen, die also in den 70er Jahren in Florida bereits einen gewissen Bekanntheitsgrad hatte als Lehrerin und Tänzerin. Und in Deutschland hatte sie ihren Durchbruch aber erst Ende, also 1979, in der Fernsehsendung Bios Bahnhof. Biolek, wer es noch kennt. Dann gab es also die, als deutsche Mutter quasi des Bauchtanzes gilt die Detlinde Kakutli. Sie ist leider in den 90ern schon verstorben. Sie hat selber auch bei amerikanischen GI-Frauen gelernt und war mit einem palästinensischen Maler verheiratet, Burhan Kakutli. Und angefangen hat es damit, dass sie palästinensische Trachten vorgeführt haben. Und sie hat dann 1984 ihr erstes Buch rausgebracht, das Bauchtanzbuch. Und ich habe 1984 angefangen und hatte auch natürlich dieses Buch. Ist klar. Und ja, dann war, und wo ich angefangen habe, meine Kurse waren voll und mit 20 Leuten und noch 20 auf der Warteliste. Also es war genau Start. Ja, also es waren teilweise, die Frauen hatten schon Pumphosen zu Hause genäht und haben nur auf den Kurs gewartet. Ja. Und kurz darauf habe ich meinen Beruf als Bildhauerin dann an den Nagel gehängt und dann seither tanze ich. Ja.
Das heißt, du hast auch fast die ganzen 35 Jahre orientalischen Tanz in Deutschland mitgemacht. Und genau. Was hat sich denn jetzt in der Zeit entwickelt? Was hat sich verändert? Was ist passiert?
Viel. Also es hat sich sehr, naja klar, ich meine, alles ist Bewegung, Veränderung. Insbesondere natürlich eine Kunst, die von Bewegung und Augenblick lebt. Also am Anfang, es war sehr naiv alles. Es gab ja auch kein Internet und kein YouTube und keine Videos waren auch noch nicht, also viele unterwegs. Also es wurde mehr oder weniger stillos getanzt. Also der erste Stil war amerikanisch, türkisch, libanesisch, wenn man überhaupt als Stil bezeichnen will. Alles, was irgendwie toll aussah, was wir damals in den 80ern toll fanden, das wurde einfach nachgeahmt, ob wir mit Stock oder Schleier oder Säbel und alles durcheinander geschmissen. Keiner hatte Ahnung, ob das jetzt authentisch war oder nicht authentisch. Das hat auch niemand interessiert. Wusste man gar nicht, dass sowas gibt wie authentisch und nicht authentisch. Also so weit ging es noch gar nicht. Ja, und dann Ende der 80er, Mitte, Ende der 80er kamen dann die ersten ägyptischen Lehrer aus Ägypten, gaben hier Workshops in Deutschland, darunter zum Beispiel Momo Kadus, also einer meiner wichtigsten Lehrer, und Rakia Hassan ist heute die berühmteste, weltweit berühmteste Choreografin für orientalischen Tanz. Momo Kadus hat sich dann in Deutschland niedergelassen und er hat sehr viel dazu beigetragen, dass überhaupt mal unterschieden wurde, was ist orientalisch, was ist amerikanisch, was ist türkisch und so weiter. Folklore war überhaupt noch nicht verbreitet damals, keiner hatte wirklich Ahnung und so hat man sich eben auf Bauchtanz beschränkt und ja, man hat schon Anfang der 90er Jahre schon die ersten Fusionen und Fantasy-Tänze kreiert. Also die Neigung, orientalischen Tanz mit anderen Tanzarten zu mischen, war immer schon sehr groß. Also bevor man überhaupt wirklich orientalischen Tanz verstanden hatte und sich mit der Musik auskannte und der dazugehörigen Folklore, die zwingend dazugehört, ist schon gemischt worden und experimentiert worden. Oder vielleicht auch deswegen, weil es einfach schwierig ist, in so eine Kultur wirklich richtig reinzufinden. Es braucht halt Zeit und wirkliches Interesse, um den Tanz auch wirklich zu verstehen. Und deswegen ist es auch bis heute so geblieben. Die Bewegungen sind sehr beliebt. Das Ganze drumherum, also der soziale Kontext wie Islam, orientalische Mentalität, ist vielen einfach zu anspruchsvoll oder zu anstrengend und daher haben sich also mit diesen orientalischen Bewegungen jede Menge Fusionstänze und Fantasy-Stile entwickelt. Letztlich auch Tribal Fusion und so weiter. Es gibt aber noch andere, weniger bekannte Stile, wie den ägyptischen Tanz, den nennt sie selber so, Soraya Hilal, eine gebürtige Ägypterin, die hat in den USA den Modern Dance der Afroamerikaner gelernt und hat ihn dann mit der Folklore aus Ägypten verbunden zu einem wirklich sehr schönen, eindrucksvollen Stil, weit ab von Glitzer. Aber es ist dann so ein bisschen sektenartig geworden, also so abgespalten. Sie macht ägyptischen Tanz und die anderen sind die Belly Dancer. Also mir gefällt es sehr gut zum Gucken, aber mir ist es dann auch ein bisschen zu einseitig. Aber es ist ein sehr spannender Stil. Und dann natürlich gibt es noch den türkisch-libanesischen Stil. Also der ist wesentlich extrovertierter noch als der ägyptische. Der ägyptische ist eher erdig, binnenkörperlich. Aber ägyptischer Kabarettstil ist nach wie vor die Creme de la Creme bei uns. Also wer den wirklich beherrscht, der kann wirklich gut tanzen. Also der hat sich auch sehr weiterentwickelt in der Raffinesse seiner Bewegungen und ist technisch also wirklich anspruchsvoll geworden, also im Vergleich zu früher. Was aber beim ägyptischen Tanz immer entscheidend ist, ist das transportierte Gefühl. Also es geht eigentlich nicht ohne fundierte Kenntnisse von Land und Leuten, von der landestypischen Geste, Gestik, Mimik, von der Folklore. Geht's nicht. Also es muss eigentlich zwingend dabei sein. Und ja, dann gibt's eine Armee von Mischkreationen. Oriental Fantasy haben wir sie früher genannt. Arabik Flamenco, Indo-Arabik Schleiertanz, Samba Oriental und so weiter und so weiter. Also unendlich, unendlich. Genau, heute nennt sich halt alles Fusion, was früher Fantasy war, Indian Fusion, Gypsy Fusion, aber im Prinzip ist das Gleiche dahinter. Ja. Ich habe noch ein bisschen Musik dabei. Dazu? Können wir mal von der naiven Musik von den 80ern noch mal was spielen? Genau, ja. Leila zum Beispiel. Ja, genau.
Dann spielen wir das.
Das ist also der George Abdu, der Sänger mit der Samtstimme.
So, jetzt machen wir den Song ein bisschen früher aus, damit du uns noch dein schönes Schlusswort mit auf den Weg geben kannst.
Ja, die Essenz, da würde ich mal sagen, würde ich Farida Fahmy zitieren, die ehemalige Prima Ballerina des ägyptischen Nationalensembles Reda Group. Die sagt, das Hauptcharakteristikum vom orientalischen Tanz ist die Improvisation. Die Improvisation ist das, was diesen Tanz über diese lange Zeit am Leben erhalten hat und immer noch erhält. Wenn die ägyptischen Tanzformen feststehend wären, wären sie mittlerweile längst ausgestorben. Improvisation im Tanz ist etwas sehr Persönliches und dafür braucht es Flexibilität und keine strikten Regeln und Vorgaben. Und das Allerwichtigste ist, wenn man tanzt, ist, dass man es selbst genießt. Und das ist deswegen so wichtig, weil in einigen Teilen der Welt gerät der Orientaltanz mehr und mehr zu einer Art Olympiade. Also da geht's nur darum, wie gut man ist, technisch, kalt, streng, cool, ist aber nicht das, worum es bei diesem Tanz geht. Also man sollte den Spaß am Tanzen an die vorderste Stelle stellen. Sich den Spaß erhalten ist das Wichtigste. Und das sollten die Tänzerinnen mehr berücksichtigen, bevor sie zu viel tanzen werden.
Sehr, sehr schönes Schlusswort.
Jo.
So, vielen Dank, dass du da warst. Eva, auch bekannt als Hava, Lehrerin orientalischer Tanz und auch Buchautorin, wie du mir erzählt hast, in dem Bereich. Das ist wirklich ganz toll. Man kann dich auch im Internet finden. Möchtest du mal kurz sagen, wie?
www.tanzoaseulm.de
www.tanzoaseulm.de Für jeden, den es interessiert, da gibt es auch ganz viele tolle Informationen noch dazu. Und zum Abschluss hast du uns noch einen modernen Baladi aus Ägypten mitgebracht. Aus Ägypten?
Ja.
Dann hören wir den uns zum Abschluss noch an. Nochmal vielen Dank, dass du da warst in der Plattform.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.